Sie haben sich sicher unter anderem schon gefragt, warum das eine Lehrveranstaltung über das Big TypeScript ist, wo es doch hauptsächlich bisher über den Beginn der philosophischen Untersuchungen gehandelt hat. Die Zusammenhänge dürften aber doch auch klar geworden sein, aber für heute habe ich mir mal vorgenommen, wirklich mit dem Big TypeScript zu beginnen, um allerdings auch die Verbindungen wiederum klarer werden zu lassen, die Hintergründe und die Verwicklungen, die sich zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Manuskripten 213 und dann letztlich 227 aufzeigen lassen. Das heißt, fürs Erste vergesse ich jetzt mal alles, was mit Augustinus zu tun hat. Erinnere Sie daran, ich habe das mal schon angesprochen, aber nicht wirklich demonstriert, will sie jetzt auch nicht so demonstrieren, dass die ganze Augustinus-Thematik im Big TypeScript vorkommt im zweiten Hauptteil quasi. Erster Hauptteil ist Verstehen. Ich habe in der Präsentation der Faksimiles, die wir hier haben, habe ich Ihnen auch diese Gliederungen deutlich gemacht. Erstes ist Verstehen, zweites ist Bedeutung und unter Bedeutung, also nach, ich weiß jetzt nicht, wie viele Maschinenschreibseiten es sind, 10, 12 Maschinenschreibseiten oder mehr, 20 vielleicht sogar, kommt dann dieses Unterkapitel Bedeutung und das Unterkapitel Bedeutung beginnt mit einer Version der Lehrsituation à la Augustinus. Vorher ist die Sektion Verstehen und diese Sektion Verstehen hat einen anderen philosophischen Duktus, könnte man sagen, als das, was sich bisher von uns betrachtet hat, also was wir betrachtet haben. Dieser Duktus ist einer, der mehr noch an den Traktat anschließt. Sie sehen es hier, das sind kurze Sätze von der Art einer, sagen wir mal, sehr knappen Traktatus-Idee. Insbesondere ist methodisch an der Stelle wichtig, dass es sich zwar um das Thema Verstehen handelt, aber dieses Thema Verstehen nicht exponiert wird aus einer dialogischen Situation heraus. Eine der Tatsachen, die ganz einfach und ganz auf der Hand liegend sind, und zwar so einfach, so an der Oberfläche, dass man sie gar nicht bemerkt, ist die, dass in den philosophischen Untersuchungen, ohne dass viel geredet wird davon, dass Kommunikation was Wichtiges ist, dass wir über dialogische, über interkulturelle oder andere Themen zu sprechen haben, dass ohne dass darüber viel geredet wird, ganz einfach durch die Wahl des Beginns und des Szenarios am Anfang eine Dialogsituation sofort hergestellt wird. Und zwar eine mehrfache Dialogsituation, die Dialogsituation des Autors mit dem zitierten Co-Philosophen, also ein innerphilosophischer Dialog wird hergestellt, indem man einen anderen Philosophen zitiert. Und der andere Philosoph wird zweitens an einer Stelle zitiert, in der er selber eine Dialogsituation aktualisiert, nämlich er spricht mit sich selbst und erinnert sich, schon das ist sozusagen, könnte man sagen, ein interner Dialog, den man vielleicht auch Monolog nennen könnte, aber es ist sozusagen nicht die Situation, in der Augustinus etwas behauptet und darum geradewegs Aussagesätze macht, sondern er erinnert sich und er tritt, indem er sich erinnert, mit einem früheren Selbst vom Augustinus in einen Dialog, könnte man sagen. Und drittens ist es, worauf er sich dann bezieht und woran er sich erinnert, ist ebenfalls eine Kommunikationssituation, eine dialogische Situation in einem weiten Sinn, nämlich in dem, nicht nur in einem weiten, sondern auch in einem sehr sozusagen strategisch fundamentalen Sinn, es wird in dieser dritten Ebene evoziert, dass Grundbefindlichkeit für Dialoge, nämlich das Lernen von Sprache zwischen Erwachsenen und Kindern. Also das Kind wird in die Sprache aufgenommen, wird dialogfähig. Das Kind wird in eine Situation hinein erzogen, in der Dialoge möglich sind durch, das ist jetzt ein ganz ein wichtiger und heikler Punkt, nicht wirklich durch einen Dialog. Da werden wir heute auch noch dazu kommen. Es ist nicht so und es kann nicht so sein, methodologisch kann es nicht so sein, dass das Kind die Sprache durch einen Dialog lernt. Also, dass man dem Kind, das, man kann sich genau nicht so vorstellen, das wird er in einer ein bisschen späteren Bemerkung sagen, man kann sich genau nicht so vorstellen, dass das Kind in den Raum kommt und sagt, ach, da ist ein neues Ding, was ist denn das eigentlich und wie heißt das? Das geht nicht auf der ersten Ebene, weil das Kind diese Möglichkeiten noch gar nicht hat, weil in dem jetzt hier fiktiv genannten Beispiel das Kind schon über Sprache verfügen müsste, schon aufgenommen sein müsste als eine Sprecherin, um weitere Erläuterungen zu kriegen. Also diese Dialogsituation kann nicht der Beginn der Sprache sein. Das ist der Grund, ich sage es vorweggreifend, wir werden es dann im Text noch begegnen, warum der Wittgenstein sagt, darum rede ich ganz am Anfang, wenn es zu Beginn um den genetischen Aspekt der Sprache geht, nicht von erklärenden Hinweisen. Ich rede nicht davon, dass die Erwachsenen den Kindern was erklären, denn um Erklärungen zu kriegen, muss ich in der Lage sein zu fragen. Erklären kann man mir etwas, wenn ich vorher gesagt habe, ich verstehe es nicht. Dann kann ich es erklären. Wenn ich noch nicht so weit bin, wenn die Frage nicht danach geht, wie lerne ich ein neues Wort, das ich bisher noch nicht gekannt habe, sondern wie lerne ich überhaupt Worte, dann kommt das Erklären dort nicht hin. Darum sagt er, will ich es nicht hinweisendes Erklären, sondern hinweisendes Lehren nennen. Also Lehren im Sinn von in einer, das kann man jetzt nicht gut Dialogsituation nennen, aber man kann sagen, es ist eine randsprachliche Situation zwischen Personen. In dieser Situation kommt es dazu, dass gelehrt wird durch Hinweise nach Wittgenstein. Und dann sagt er ein eigentlich sehr selbstverständliches, aber dann doch auch wieder polemisches Moment in das Spiel bringend, wo sehr, sehr viel dran hängt. Und das ist eigentlich nicht Lehren, sondern Abrichten. Das ist etwas, wo man eintrainiert wird. Auf dieser Ebene ist der erhabene Lehrbegriff, wie es also, wenn es um Hochschulpädagogik geht oder selbst auch um Elementarschulpädagogik geht, der ist da schon zu weit. Das ist eine vorherige Sache. Das waren jetzt leichte Abschweifungen zur Erklärung dessen, dass der Beginn der philosophischen Untersuchungen auf eine also ganz faszinierende Art und Weise Puppe in der Puppe in der Puppe eine Triple-Dialogsituation ist. Und als ob das nicht genügend wäre, da gehe ich jetzt aber tatsächlich jetzt nicht weiter, aber ich weise noch darauf hin, das sind diese drei Dialogsituationen und die drei Dialogsituationen werden dann weiter fortgeführt durch eine Befragung, die der Wittgenstein jetzt nicht an den Augustinus, sondern an sich selber in einer Instanz, in der Instanz des gegenwärtigen Philosophen, der ausgerichtet ist auf das Augustinus-Sprachspiel hat. Also er zitierte den Augustinus, um deutlich zu machen, das ist ein ganz ein folgenreicher, epochaler sprachtheoretischer Zug, den wir da haben, so wie der Augustinus das sagt, so, das ist ein ernstzunehmender Philosoph, ein wichtiger Philosoph, der unsere Auffassung davon, was Sprache ist, geprägt hat. Und er hat sie so geprägt, dass sie auch in uns jetzt allen drinnen ist. Und der vierte Dialog ist jetzt der, den er mit sich selbst, mit seinem inneren Gegner, mit einer zweiten Stimme führt, in diesem Dialog fragt er sich, ob das, was wir da über den Dialog gehört haben und wie der Dialog durchführt, ob das nun wirklich dem entspricht, was wir heutzutage über diese Dinge sagen wollen. Das ist also der vierte Dialog. Alles das jetzt als Kontrastprogramm zu dem, was zu Beginn des Big TypeScripts steht, eben sehr, sehr thetisch. Das Big TypeScript, erinnern Sie sich, das ist eine Zusammenstellung von Bemerkungen aus den Arbeitsbüchern ab 1929. Wenn Sie sich das ansehen, wenn Sie zum Beispiel die Nedo-Ausgabe des Big TypeScripts in der Wiener Edition haben, dann haben Sie links neben diesen Zitaten jeweils die Erstvorkommen. Das ist ganz praktisch, ich habe es jetzt nicht mit. Das sind so Sachen, wenn Sie wirklich tüfteln wollen. Sie könnten es natürlich auch heraussuchen durch die Search-Funktion in der Intellex-Ausgabe. Das ist im Speziellen, womit er da beginnt, sind Dinge, die er drin hat in einem, es ist Wiener Ausgabe, dritter Band, von da kommen die her, das muss 1930 oder sowas sein. Das steckt insofern, und das ist jetzt sozusagen für die Verortung das Interessante, es ist also nicht die Dialogsituation, die ich Ihnen gerade vor Augen geführt habe, es ist aber auch nicht die Situation des Traktatus, in der bekanntlich begonnen wird mit, die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist, ist das insgesamt der Sachverhalte und nicht der Tatsachen. Das beginnt kurz gesagt mit Ontologie, der Traktatus. Der hat also einen Vorspann, die Einser- und Zweierpartien, zwei Nullerpartien sind beschäftigt mit der Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist. Da kommt noch kein Subjekt dazu. Das ist also eine schöne Objektivität, sozusagen schön unter Anführungszeichen. Sie haben also auf der einen Seite pathetisch, schlanke, objektivistische Ontologie, auf der anderen Seite diese Vielfältigkeit des Dialoges und in der Mitte haben Sie jetzt das Thema Verstehen. Verstehen ist etwas, was Sie nicht diskutieren können, ohne eine Beteiligung der Personen, die verstehen. Es macht keinen Sinn zu sagen, dass ein Baum etwas versteht. Das heißt, da haben Sie schon durch die erste Überschrift, haben Sie drinnen, dass es nicht nur Sprache gibt, sondern dass es auch Umgang mit Sprache gibt. Denn Verstehen ist in einer Art und Weise nicht anders denkbar als reagieren, da gibt es das dialogische Moment schon, nicht? Reagieren auf einen Input, der sich darstellt als etwas, was verstanden werden kann. An der Stelle ist schon recht deutlich, dass, ich habe es jetzt absichtlich so vorsichtig formuliert, dass man nicht im strengen Sinn sagen kann, dass ich meine Frühstückssemmel verstehe. Nicht? Frühstückssemmel ist auch ein Input, auf den ich reagiere. Ich kann sogar so darauf reagieren, dass ich mich wohlfühle, dass ich lache, dass ich fröhlich bin, dass ich sage, wo ist meine Frühstückssemmel oder sowas Ähnliches. Aber ich sage nicht wirklich, dass die Frühstückssemmel von mir verstanden wird, weder wenn ich sie sehe, noch wenn ich sie esse. Also Verstehen bringt etwas Spezielles in die Reaktion zwischen Dingen und Personen. Und die Frage ist nun, wie soll ich das fassen? Was ist die Eigenheit dieses Speziellen? Und wenn ich das so expliziert habe, dann habe ich jetzt Sie vorbereitet auf das, womit der Wittgenstein beginnt, indem er nämlich sagt, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Oder aber, ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Also kann man etwas anderes als Satz verstehen? Das sind, also wenn ich mir eine kleine stilistische Bemerkung gestatten darf, das sind so wirklich die Formulierungen, die unglaublich gedrängt eine Stunde lang brauchen, bis man sie expliziert und trotzdem und gerade den Charakter haben, der im Traktatus also faszinierend ist und auch in den späteren Sachen sich immer wieder findet, den Charakter, dass man dem nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass das nicht kurze Sätze sind, die jedermann verstehen kann, die jeder jemanden anderen sagen kann, die kann man sich merken. Das ist keinerlei Philosophenlatein, also nicht im Entferntesten. Und trotzdem ist es unverständlich. Es ist alles absehbar und trotzdem erfüllt einen so ein Satz mit einem flauen Gefühl, von der Art und Weise, da muss doch irgendwas dahinter sein, da ist doch irgendwas dahinter, was ich noch nicht erfasst habe, in all der schönen Oberflächlichkeit. Und ich will also ein bisschen erläutern, was das denn sein kann. Und diese Erläuterung kann genau dort beginnen, wo ich eben jetzt von der Frühstückssemmel gesprochen habe. Kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Heißt, wenn ich versuche, anderen Inputs, anderen Begegnungsweisen der Welt als die Begegnungsweisen, die dadurch charakterisiert sind, dass mir ein Satz begegnet, wenn ich versuche, das Verstehen zu nennen, wie viel Erfolg habe ich damit? Also kann ich eine Frühstückssemmel verstehen? Kann ich ein Lächeln verstehen, um es ein bisschen plausibler zu machen? Nicht? Die Frühstückssemmel ist gewählt, um einen leichten Kontrast zu machen. Nicht? Also wenn ich mich an einem Tisch stoße oder sowas Ähnliches, dann werden Sie mit mir leicht einverstanden sein darüber, dass man das nicht verstehen nennt. Das sind andere Arten von Interaktionen. Es geht um eine Explikation der Grammatik von Verstehen. Wenn wir diese simplen Dinge, wenn wir die mal weglassen, man könnte natürlich auch sagen, man kann das Ganze mit simplen Dingen genauso plausibel spielen, nicht? Eine Rute im Fenster, ja? Oder also meinetwegen, es kommt Nikolaus, ja? Ich gehe in den Supermarkt und sehe dort Ruten oder Stiefel oder sowas Ähnliches, nicht? Und ich sage und ich verstehe, aha, es ist wieder mal soweit. So spricht man ja. Kann ich eine Rute verstehen? Das wäre es gegen Beispiel. Natürlich kann ich eine Rute verstehen. Wenn mir da eine Rute jemand hinstellt, dann heißt das, er will mich strafen. Ja? Oder er heißt, es ist jetzt wieder Nikolaus. Oder was immer. In diesem Sinn spricht man auch davon, dass man etwas verstehen kann. Und an der Stelle sind wir genau schon in der zentralen Fragestellung, die für den Wittgenstein, für den späteren Wittgenstein immer notwendig und wichtig sein wird, nämlich die Fragestellung, wie ist diese Art von, ich würde mal sagen, diffuser psychophysischer Reaktion, die man als Verstehen auch hin und wieder bezeichnet. Ja? Wir verstehen uns gut oder ich verstehe, warum du das gemacht hast. Alle diese Verwendungsweisen von Verstehen, die etwas mit diffuser interpersonaler Kommunikation zu tun haben, kann man das zum Ausgangspunkt machen, um sinnvoll über Verstehen zu reden? Oder muss man da nicht striktere Maßstäbe anwenden? Und diese strikteren Maßstäbe aus der Tradition des Traktatus herkommend sind die Maßstäbe der Sprachphilosophie, sagen wir es mal ganz allgemein, sind Maßstäbe, die was mit artikulierten Sätzen zu tun haben. Und da sind wir also jetzt vor der Frage, was meint er damit, wenn er sich diese Frage stellt, gibt's was anderes? Also er stellt sich die Frage, das Verstehen, so wie er es zum Beginn explizieren und zugrunde legen will, hat etwas mit Satz zu tun. Geht es überhaupt anders? Was ist sein Verständnis von Satz an dieser Stelle? An dieser Stelle kann man jetzt sagen, Sätze sind bestimmte sprachliche Ausdrücke, die wir von vornherein unterscheiden von anderen Typen von sprachlichen Ausdrücken, wie zum Beispiel Namen oder wie zum Beispiel das, was sonst noch in einem Satz steht und kein Name ist. Sag sozusagen vorsichtig, oder aber Satzverkettungen. Sätze sind ein Typus von sprachlichen Ausdrücken. Ich muss jetzt nicht mehr erklären, warum das interessant und wichtig ist, philosophiegeschichtlich, weil die Vorarbeit habe ich geleistet. Ich habe Ihnen Länge mal Breite Platon zitiert und habe an dieser Stelle, Sophistes Beispiel war das, nicht deutlich gemacht, dass schon von ganz zu Anfang an der Satz als Logos, das Unit der Rede eine wichtige Sache ist und diese Rede kommt zustande, indem nicht Namen nebeneinander genannt werden oder Prädikate aufgereiht werden, sondern indem diese Sache zusammengeht, zusammenpasst auf eine richtige Art und Weise. Und was ist jetzt das Wichtige an dieser Passung, an dem Zusammenpassen von Namen und Hauptwörtern und Zeitwörtern, sagt er in der ersten Fassung. Nicht? Er zitiert den Platon in Manuskript 111, zitiert er den Platon und sagt, und Platon sagt, der Satz besteht aus Hauptwörtern und Zeitwörtern. Das ist dieses Rema und Onoma. Und diese Art von sprachlichem Unit soll also der Grundstand, der Grundbestand von Verstehen sein. Es soll das sein, wo sich Verstehen abspielt und sonst nirgends. Warum? Wie kommt es dazu? Das habe ich vielleicht nicht so genau gesagt, aber es ist eigentlich implizit ziemlich klar, warum das schon bei Platon so ist und was bei Platon den Namen und den Begriffsausdruck, das Zeitwort vom Satz unterscheidet. Das ist ganz banal, sozusagen klassisch banal gesagt, die Urteilsfunktion. Das ist, es ist nicht einfach die schöne Tatsache, dass das zusammenpasst. Ja? Also die ganz, das ist ja etwas, was ich nur von außen beschrieben habe. Man kann also Namen nebeneinander schreiben und die werden nie ein Satz, weil das Komma nicht die Copula ist. Ist eine Art und Weise, das zu nennen. Die Copula verbindet die Ausdrücke auf eine andere Art und Weise als der Beistrich. Das ist aber eine nur syntaktische Beobachtung. Interessant ist natürlich, warum ist die Copula die Copula? Wie tut die Copula das, dass sie das anders verbindet? Sie tut es so, dass man mit den Ausdrücken, die mit einer Copula adäquat verbunden werden, etwas tun kann, was man mit Namen und mit Begriffsausdrücken nicht tun kann, nämlich behaupten. Das ist die entscheidende Situation. Ich kann, wenn ich einfach nur Namen hintereinander produziere, komme ich nicht zum Behaupten. Und ich habe Ihnen also das letzte Mal als kleines Privatbeispiel gesagt, mit Hilfe einer fremden Sprache, nicht? Wenn ich sowas äußere wie Savon Lavande, dann habe ich damit noch nichts behauptet, es sei denn, oder auch Savon Lavé, das klingt gleich und ist nochmal außerhalb des Behauptungszusammenhangs. Eine Behauptung wird es in diesem elementaren Sinn erst dann, wenn ich Lavé als ein Zeitwort interpretiere und wenn ich dann das so paraphrasieren kann, dass ich sage, ich brauche eine Seife zum Waschen zum Beispiel oder sowas Ähnliches. Was ist nun also eine Form des Umgehenkönnens mit Sprachausdrücken, die es sonst nicht gibt? Das ist ein Satz. Und was ist nun die Bedeutung dieser Beobachtung, dass man mit Sätzen behaupten kann und dass das sowas Tolles wäre? Und worin besteht überhaupt das Behaupten? Also auf die einfache Art und Weise gesagt, die sowohl für den Platon in dem zitierten Zusammenhang als auch für den Wittgenstein wichtig ist. Da fangen wir mal wirklich im einfachen Bereich an. Behaupten besteht darin, zu sagen, dass etwas wahr ist. Das kann man etwas festzuhalten, etwas als zutreffend zu statuieren, wie immer man das paraphrasieren will. Und das wird heute ohne weitere Diskussion, würde ich mal sagen, das hat sich durchgesetzt, wird als Zuschreibung von Wahrheit zu einem Satz formalisiert. Diesen Aspekt, es gibt sehr viele andere Dinge, die man unter Behaupten diskutieren kann, aber dass in der Behauptung die Verpflichtung zum Akzeptieren eines Sprachinhaltes drinnen ist, das ist schwer aus dem Begriff des Behauptens rauszunehmen. Also wenn ich etwas behaupte, dann habe ich mich darauf festgelegt, etwas festzuhalten, nach bestimmten Regeln zu spielen, könnte man sagen. Das ist nichts besonders Geheimnisvolles. Das ist sowas Ähnliches wie, also wenn ich ein Brettspiel nehme und ich sage, da fehlt mir jetzt aber leider der Turm, der ist verloren gegangen, um das wittgensteinianische Sprachspiel des Schachspielens zu nehmen. Ein Turm fehlt leider in meinen Figuren. Na gut, dann nehmen wir das Salzfass und stellen das Salzfass dorthin. Und das Salzfass an der Stelle dessen, wo sonst der Turm ist, das ist jetzt der Turm. Indem das Salzfass an dieser Stelle in das Spiel hineingestellt wird, ist das Salzfass der Turm. Es ist nichts anderes. Der Turm könnte das nicht besser machen. Also die Gestalt des Turmes, die Figur, wenn ich sie wieder finden würde, könnte diese Rolle nicht besser ausfüllen als das Salzfass, wenn ich es an dieser Stelle einfüge und sage, das ist jetzt mein Turm. Also diese Art von Eingehen von Gegenständen in bestimmte Regelsysteme, das ist etwas, was der Wittgenstein immer wieder diskutiert, was ihm sehr, sehr wichtig ist, was ich jetzt deswegen heranziehe, um deutlich zu machen, was mit diesen Sprachausdrücken passiert, die sich aus Hauptwörtern und Zeitwörtern zusammensetzen, also Sätzen. Sätze, nehmen wir es mal eben an, sind so zusammengesetzt und sind sozusagen Entities, Artikulationen, die so zusammengesetzt sind und die aber nur Sätze werden, wenn sie einem bestimmten Regelsystem unterliegen. Und dieses Regelsystem, das enthält als elementarste Forderung, wenn das ein Satz ist, dann musst du ihn behaupten können. Und wenn du ihn behaupten kannst, dann kann jemand anderer widersprechen. Da sind wir jetzt sozusagen in der weiteren Fortschreibung dieses Regelsystems. Zum Satz gehört ein behaupten können, zum behaupten können gehört auch ein widersprechen können. Wenn ich nicht widersprechen kann, wenn dem, was ich sage, nicht widersprochen werden kann, dann kann ich auch nicht sagen, dass es eine Behauptung ist. Also behaupten und widersprechen können, sind in dem Spiel gleichberechtigt. Das ist so ähnlich wie rechts und links, um ein simples Beispiel, auf das ich dann da immer komme, zu zitieren. Wenn ich jemanden sage, du sollst rechts gehen, oder wenn es einen Sinn haben soll, dass ich ihm erkläre, dass er nach rechts gehen soll, dass sie nach rechts gehen soll, dann wird das nur dann wirklich einen Sinn haben, wenn diese Person einen Unterschied machen kann zwischen rechts und links. Das heißt, ich sage, geh rechts und sie geht einmal rechts, einmal links, dann werde ich einfach sagen, sie versteht nicht, was ich mit ihr tue. Ich will, dass sie in die eine Richtung geht, und dass sie in die eine Richtung geht, kann sie nur verstehen, wenn sie in die andere Richtung nicht geht. Also wenn ich versuche, das zu testen und sage, nein, geh jetzt nicht nach rechts, geh mal nach links und sie geht wieder nach rechts, dann haben wir hier keine Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, die Regeln, die ich mitbringe, die ich investiere in einem solchen einfachen Fall wie rechts-links, sind die einer differenzierten Umgangsweise damit.
Vielleicht hat es so gelernt und ist bis jetzt so durchgekommen, wenn Sie also sagen, geh nach links und sie geht nach rechts, dann sagen Sie einfach, geh nach rechts.
Das ist ein sehr guter Hinweis, das ist ein guter Hinweis, der schon mal darauf vorausblicken lässt, dass ein Problem, in das man da reinkommt, das ist, was stellt sich die Person vor, die jetzt mit meinen Sprachäußerungen konfrontiert ist. Ne? Ich sage, geh nach rechts. Da gibt es jetzt mehrere Szenarios, die man sich vorstellen kann. So wie ich es dargestellt habe, sind es Verhaltensszenarios. Wenn das aber Dialogsituationen sind, wenn das Menschensituationen sind, ich habe das ja genau jetzt mit dem Verstehen angesprochen, dann ist das, was dazu gesagt werden muss, dass es nicht nur ein Verhalten ist, oder das Problem stellt sich, nicht? Ist es nur ein Verhalten, oder ist das etwas, was zu tun hat mit inneren Zuständen, mit Zuständen, mit Verstehenstätigkeit, mit Verständnisakten, mit verständnisvoller Reaktion auf der Seite dessen, der auf die Sache antwortet. Und das ist etwas, was der Wittgenstein sehr genau diskutiert, allerdings nicht an dieser Stelle. Es ist ihm aber genau wichtig zu sagen, dass es sozusagen eine offene Frage gibt, und diese eine offene Frage in dem an der Stelle, an der es um Spracherwerb geht und an der es darum geht, wie man sprachlich kommuniziert. Und diese offene Stelle besteht darin, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wenn bestimmte Handlungen deutlich nicht gemacht werden, wenn eine bestimmte Reaktion auf meine sprachliche Äußerung nicht erfolgt, dann wird sich kein Verstehen herstellen. Also wenn ich verzweifelt versuche, jemanden den Unterschied von rechts und links zu erklären und die andere Person hat zum Beispiel ein Kreismodell, wo deutlich ist, wo es eigentlich egal ist, ob sie nach rechts und links geht. Sie versteht mein Rechts immer so, dass sie an den Ort gehen soll, wenn wir in einem Kreis sind, an dem Ort auf der anderen Seite. Und wenn sie das so versteht, dann ist es wurscht, ob sie recht nach rechts oder nach links geht in meinem Sinn. Sie versteht es so, dass sie an diesen Punkt kommen soll und geht einmal so und geht einmal so. Und ich will ihr verzweifelt erklären, dass das nicht das ist, was ich sie lehren möchte. Diese Beispiele gibt es viele, worüber wir jetzt dann gleich als weiteres reden werden, ist das Licht-Dunkel-Beispiel, das der Wittgenstein selber im Manuskript 115 sehr schön diskutiert. Da stellt er sich vor, ein kleines Kind, ich spiele mit einem kleinen Kind und mit dem kleinen Kind spiele ich das Folgende. Ich drehe das Licht auf im Raum und sage Licht und ich drehe es wieder ab und sage Dunkel. Und dann trainiere ich das Kind darauf, dass es damit etwas macht. Und dann versuche ich das Folgende, das wäre quasi das Beispiel jetzt, ja, dann versuche ich im Nebenraum das Licht aufzudrehen und schaue, was das Kind sagt. Und ich sage, das Kind hat begonnen zu lernen, was Licht ist, wenn es sagt Licht, Papa Licht oder so, ja, wenn es dort sagt Licht, ganz begeistert, weil es das jetzt anwenden kann als einen ersten Fall der Expansion davon, sagt dann auch Licht. Ja. Es könnte natürlich jetzt sein, das ist jetzt Ihr Beispiel ein bisschen, vielleicht hat das Kind, statt dass es den Gebrauch von Licht, meinen Gebrauch von Licht gelernt hat, vielleicht hat es nur erahnt, dass ich gern hätte, dass es Licht sagt. Ne? Oder vielleicht hat sich das so ergeben, dass immer ein Windzug stattgefunden hat, wenn ich das Licht aufgedreht habe. Aus irgendeinem unbezogenen Grund ist immer ein Blatt runtergefallen oder Licht oder ein Windzug gewesen, wenn ich das Licht aufgedreht habe. Und zufälligerweise oder aus irgendeinem Grund findet es noch einmal jetzt wieder drum statt und es sagt Licht und es meint, würden wir jetzt mal sagen, es meint nicht Licht, wie ich es gemeint habe. Dieses Problem ist ein offenes Problem, kann ich jetzt nicht auf die Schnelle behandeln. Ich will nur quasi die Problemsituation beschreiben an der Stelle. Ja?
Das ist gleich wie mit dem Experiment mit der Laborratte, die sich selbst sagt, sie hat den Professor so, ist jetzt so gedeichselt, dass jedes Mal, wenn sie den Knopf drückt, der Professor ein Käsestück gibt. In Wirklichkeit macht aber der Professor mit der Ratte das Experiment. Aus der Sicht der Ratte macht sie das Experiment.
Das ist die Art von Problemen, in die man kommt, wenn man, was man muss, ich sage es unter Anführungszeichen jetzt mal, Verständniszustände in die Person hinein praktiziert, projiziert, die meinem Sprachlernen ausgesetzt ist. Also diese Problemsituation ist unumgänglich, in die werden wir kommen, aber bevor wir uns allzu sehr in sie hineinvertiefen, wollen wir noch einmal vorher anfangen, also noch weiter bleiben bei meiner Explikation von dem, was Satz ist und was hier gemeint ist, als kann man denn nur Satz verstehen. Wittgenstein sagt also de facto, damit etwas ein Satz ist, muss es eine bestimmte Art von Sprachausdruck sein, die der Praxis des Behauptens und Widersprechens eingepasst ist. Dieses Behaupten und Widersprechen, das Rechts- und Links-Beispiel, kam daher, dieses Behaupten und Widersprechen sind so ähnlich koordiniert, logisch koordiniert wie rechts und links. Ich kann das eine nicht ohne das andere haben. Und ich muss, das ist an dieser Stelle dann der nächste Schritt, ich muss nicht nur, um behaupten zu können, den Unterschied zwischen behaupten und abstreiten oder nicht behaupten, zwischen Ja und Nein, kurz gesagt, wissen, in einem speziellen Fall nämlich, sondern ich muss auch eine gewisse Konsistenz an den Tag legen. Man wird die einfache Verwendung des Wortes Ja, auch wenn jemand einen Unterschied zwischen Ja und Nein machen kann, nicht alleine als Behauptung einschätzen können, wenn die Person sich, wie man so schön sagt, sich ständig widerspricht. Ja? Also wenn mir jemand sagt, ja, ich komme um 10 und dann kommt sie nicht. Und ich sage, wieso hast du, du hast doch behauptet, du kommst um 10. Warum? Das ist ein bisschen das ist sozusagen zu kompliziert in Wirklichkeit, weil da eine ganze Reihe von anderen Problemen drin sind, aber ich führe es einmal zu Ende. Und sie sagt, naja, ich habe zwar gesagt, ich komme um 10, aber um, ich habe zwar um 8 Uhr gesagt, ich komme um 10, aber um 8.05 Uhr habe ich mit ich komme um 10 gemeint, ich komme nicht um 10 und deswegen bin ich nicht gekommen. Ja? Wenn man solche sozusagen Beispiele sich vorstellt, dann wird klar, dass man eine Konsistenzforderung mit hineinnehmen muss in die Erläuterung dessen, was Behauptung ist. Die einfachere Sache mit Behauptungen wären, also wenn ich sage, wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein Kreidestück und dann sage ich, das ist kein Kreidestück, dann komme ich einfach in Schwierigkeiten, in irgendwelche Schwierigkeiten komme ich, nicht? Wenn ich sage, das ist ein Kreidestück und das ist kein Kreidestück oder umgekehrt. Denn ich muss sozusagen erläutern, warum ich diese beiden Behauptungen, die im gewöhnlichen Verständnis beide aneinanderhängen und beide wahr sein müssten, warum ich diese nicht mache, nicht? Warum ich diese beiden Behauptungen, warum ich zum einen Satz ja sage, zum anderen Satz nein sage. Und die Möglichkeiten sind unterschiedlich, nicht? Man kann sagen, also offensichtlich, wenn er sagt, das weiße Stück Kreide ist ein Kreidestück und das orange Stück Kreide ist kein Kreidestück, wenn er da ablehnt, dann, wenn er das zweite ablehnt und sagt, das ist nicht Kreide, dann versteht er offensichtlich unter Kreide nicht diese Art von Gegenstand, sondern dann versteht er unter Kreide eine Farbe. Das wäre eine Art und Weise, wie man sich zurechtlegt, dass diese Person sich nicht widerspricht. Oder aber, wenn man nicht so freundlich ist, dann sagt man natürlich, die widerspricht sich die Person. Wenn sie sagt, das ist eine Kreide, das ist keine Kreide, dann widerspricht sie sich und dann kam, was ist die Folge davon? Dann wird man auf die Behauptungen dieser Person einen gewissen Zweifel kehren. Das heißt, man wird die Person nicht ernst nehmen. In weiterer Folge wird man diese Behauptungen nicht als Behauptungen akzeptieren. Man wird sie nicht belastbar sein lassen. Gut, das alles also zur Besonderheit dessen, was mit Sätzen gemacht werden kann. Hier ist jetzt dann noch des Weiteren einzufügen, dass hier ein Thema anklingt, das ich im Hegel-Seminar auch ein bisschen angesprochen habe und das da ganz auch für unseren Wittgenstein-Zusammenhang interessant ist, nämlich dass Behauptungen in diesem Sinn zu etwas positiv Stellung beziehen und im Unterschied dazu etwas ablehnen, in der Struktur und in der Grammatik auch das drin haben, zu etwas positiv Stellung beziehen. Das muss ein Etwas sein. Das muss also ein gewisser Inhalt sein. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist das, was in dem Satz sonst noch drinsteckt. Wir haben ja jetzt eben gerade beschrieben, dass der Satz in eine gewisse Logik hineinrutscht, die Logik des Ja-Nein und was sich damit verbindet. Aber was da in die Logik reinrutscht, ist auch etwas, was einen Gehalt hat. Das ist berühmt-berüchtigterweise dieser Gehalt, ja, ist berühmt-berüchtigterweise das, was in der Aussagenlogik abstrahiert wird, von dem völlig abstrahiert wird, indem man sagt P, indem man so etwas Ähnliches macht wie in der Algebra. In der Algebra ist die innovative Situation die gewesen, dass man gesagt hat, man rechnet nicht mit einzelnen Zahlen. Jede Zahl ist eine eigene Zahl. Wenn ich da einen Buchstaben hineintue, statt einer Zahl, wenn ich von A rede, statt von 25, dann habe ich einen Grad von Abstraktion, wo ich impliziere, dass es nicht wichtig ist, welche bestimmte Zahl es ist. Es ist irgendeine Zahl. Und das Wichtige ist nicht, dass 25 plus 25 50 ist, sondern das Wichtige ist, dass A plus A 2a ist.